Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben heute als Thema die Gier und dazu habe ich den Text mit dem Titel Die Lehrrede vom Antrieb des Rades der Lehre herausgesucht. Und das ist also im Himmel ohne Wolkenbuch, Seite 58. Im Pali-Kanon ist es ein Text des Samyutta Nikaya. Das Samyutta Nikaya ist die Textsammlung, die nach Themen geordnet ist. Und da ist es der 56. Text, Punkt 11. Bei dem 56. Kapitel, 11. Text, so müsste man lesen. Und die Texte aus dem Pali-Kanon sind ja die Wiederholungen von Ananda. Ananda war ja ein Verwandter von Buddha, der ihn sein ganzes, also einen Großteil seiner Zeit begleitet hat und der ein phänomenales Gedächtnis haben musste, weil er konnte alle Lehrreden hat er sich gemerkt. Und die Lehrreden, wo er nicht dabei war, hat er sich von den Mönchen erzählen lassen, sodass er die komplette Sammlung im Kopf hatte. So gilt zumindest die Theorie. Ja, ob das wirklich so war, ist die Frage. Als der Buddha dann verstorben ist, haben sich im Anschluss danach 500 erleuchtete Mönche in einer Höhle zusammengefunden und da gab es das erste Konzil. Das Interessante, also das waren alles Arahats, so nennen sich die Erleuchteten. Und das Interessante daran war, der 499. Mönch war Ananda. Das einzige Problem mit Ananda bestand darin, dass er zu dem Zeitpunkt, als die Versammlung einberufen wurde, nicht erleuchtet war. Er hat noch keine vollständige Arahatschaft erreicht und konnte dann eigentlich gar nicht bei diesen Treffen mitmachen. Und dann hat er also in der Nacht vor dem Treffen so stark meditiert, dass er also auch noch den letzten Schritt zur Erleuchtung geschafft hat, damit er dann als 500. Mönch dort mitmachen kann. Weil immerhin hatte er eine wesentliche Funktion dort. Er war derjenige, der sämtliche Lehrreden rezitiert hat und die Mönche haben das zugehört und haben mit Schweigen zugestimmt. So ging das dann, weiß nicht, wie lange das Konzil gedauert hat, aber und so ist dieser Pali-Kanon zustande gekommen, sagt man. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Deswegen fangen aber alle diese Lehrreden an mit »So habe ich gehört«. Das ist diese Standardeinführung. Das erzählt der Ananda. So habe ich es gehört. Entweder vom Buddha oder von einem seiner Mönche. Und im ersten Satz ist dann meist, oder im zweiten Satz ist dann immer die Beschreibung, wo fand diese Lehrrede statt. Und das hört sich dann so an: So habe ich es gehört. Einst weilte der Erhabene, also der Buddha, im Gazellenhain von Isipatana bei Benares. Und die Lehrrede vom Antrieb des Rades, sagt man, war die erste Lehrrede. Und er hatte, als er noch Asket war, hat er mit fünf anderen Asketen zusammen praktiziert. Und als er dann seine Erleuchtungserfahrung gemacht hat, hat er sich überlegt, okay, wer ist jetzt so weit, dass er das versteht, was ich mitteilen möchte? Also, wer wird das wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er das auch versteht? Und da sind ihm seine fünf Mitasketen eingefallen, und hat sich zu ihnen, also ist zu ihnen hingegangen. Und deswegen heißt es dann hier dort, wandte sich der Erhabene an die fünf Bhikkhus. Und Bhikkhus ist der Pali-Begriff für, jetzt ist immer die Frage, wie man das übersetzt. Die meisten westlichen Interpreten oder Übersetzer übersetzen den Begriff mit Bettelmönch. Damit haben wir schon wieder so einen christlichen Bezug, weil jeder assoziiert dann entweder so einen Franziskanermönch oder einen Benediktinermönch oder so und alles, was da dran hängt. Und insofern finde ich, ist bei so wesentlichen Kernbegriffen es besser, sie im Original zu lassen und nicht versuchen, irgendwelche westlichen Assoziationen dran zu hängen. Der Harari zum Beispiel übersetzt den Begriff in seinem Buch mit Landstreicher. Das fand ich eine witzige Übersetzung, ja, weil an sich waren das Leute, die hatten keinen Besitz, ja, und sind durch die Gegend gezogen. Landstreicher eigentlich, ja. Aber vollkommen unorthodoxe Übersetzung. Im Kontext wird eigentlich dieser Begriff dafür benutzt, für Menschen, die in die sogenannte Hauslosigkeit, und das ist der Fachbegriff, jetzt aus dem Buddhismus, gegangen sind, die also, und da gab es eine ganze Bewegung von Leuten zu der Zeit des Buddha, die also das weltliche Leben hinter sich gelassen haben, ihren weltlichen Besitz abgegeben haben, eigentlich nur noch eine Robe oder zwei Roben hatten, eine Bettelschale hatten und sonst nicht viel mehr. Und damit haben sie dann vom Bettelgang gelebt. Das heißt, sie sind mit ihrer Schale täglich in das nächste Dorf marschiert und sind vor jedem Hütte müsste man sagen, sind sie stehen geblieben, haben einen Augenblick gewartet und entweder jemand ist rausgekommen, hat ihm was reingegeben oder jemand ist nicht rausgekommen, dann sind sie zur nächsten Hütte gegangen. Bis die Bettelschale voll war und dann haben sie sich in den Wald zurückgezogen und haben das gegessen. Und das war so, die Regel galt bis 12 Uhr und danach gab es dann nichts mehr zu essen. Das Training vom Bettelgang bestand darin, die Nahrung als Nahrung zu sehen und nicht den eigenen Wünschen nachzugehen. Das heißt, sie konnten sich natürlich nicht auswählen, was in die Bettelschale hineinkam. Da kam also meistens irgendetwas, vielleicht ein Joghurt rein, dann kam ein bisschen Reis ran, dann kam noch irgendein Rest vom letzten Tag rein, also ein Curry. Und man kann sich vorstellen, das war dann so eine wilde Mischung. Und für den Mönch, und wenn sie Glück hatten, aber ich glaube, das war sehr, sehr selten, kam vielleicht auch noch ein Stück Fleisch rein. Aber das war eher selten, weil die Leute natürlich arm waren. Aber das Training des Mönches bestand darin, das als Treibstoff für den eigenen Körper zu sehen, ohne Vorlieben es zu essen. So, das war, und deswegen knüpft daran eine Diskussion, die ich jetzt nicht vertiefen möchte, aber die ich in dem Zusammenhang wichtig finde, dass buddhistische Mönche sehr wohl Fleisch essen, weil ihr Training darin besteht, das zu essen, was in die Schale hineinkommt und nicht auszuwählen. Also nicht zu sortieren, das mag ich und das mag ich nicht. Das ist das Training. Wenn man aber die Möglichkeit hat als Mönch, wenn man eingeladen wird, dann gibt es eine einzige Einschränkung bei dem Fleischgenuss, und die ist, dass das Tier nicht extra für den Mönch geschlachtet werden darf, sondern das Fleisch muss vorhanden sein von gestern oder von die Tage oder sowas, aber es darf nicht extra dafür getötet werden. Das ist die Bedingung, dass sie das Fleisch annehmen können, aber sonst essen sie Fleisch. Tibetische Mönche, die sich selbst versorgen, haben natürlich die Option, auch auf Fleisch zu verzichten. Und da gibt es viele Vegetarier, die aus ethischen Gründen auf ihren Fleischgenuss verzichten, weil sie ja nicht diese Tradition des Bettelgangs haben. Also das ist so ein bisschen die Diskussion, den Punkt. Das zu dem Begriff Bhikkhu. Und er sagt, folgende zwei extreme Bhikkhu sollten von einem, der in der Hauslosigkeit lebt, gemieden werden. Welche zwei? Einerseits die niedrige, gewöhnliche, weltliche, unedle, nicht zum Heil führende Hingabe an die Gier nach Sinnenfreuden oder Sinnesfreuden. Und andererseits die niedrige, gewöhnliche, weltliche, unedle, nicht zum Heil führende Hingabe an die Selbstquälerei. Diese beiden Extreme meidend, Bhikkhu, erwacht der Tathagata, das ist ein anderer Begriff für den Buddha, und verstand den mittleren Pfad, der zur Einsicht, zum Frieden, zur Weisheit, zum vollkommenen Erwachen zu Nirvana führt. Also er beginnt mit zwei Extremen. Und das eine Extrem ist die Gier nach Sinnenfreuden. Boah, hier sind aber viele Viecher in der Luft. Ist ein mächtiger Flugplatz. Also zwei Extreme sollte der Bhikkhu meiden. Das eine Extrem ist die Gier oder die Hingabe an die Gier von Sinnesfreuden. Und Sinnesfreude meint, und das ist jetzt interessant, also der Sinnesbegriff zu definieren im Buddhismus, der ist nämlich ein wenig anders als bei uns. Im Buddhismus gibt es erstmal die fünf Sinne, die wir auch haben. Und da wäre das dabei, was du vorhin erwähnt hast. Also der Sinnengenuss von angenehmen Tönen, also Musik hören. Der Sinnesgenuss von angenehmen Essen, also alles, was mit Geschmack zu tun hat. Der Sinnesgenuss von angenehmen Gerüchen. Der Sinnesgenuss von angenehmen Körpergefühlen, also das, was mit Tastsinn zu tun hat. Ein Sinn fehlt mir noch.
Sehen,
genau. Der Sinnesgenuss von angenehmen Objekten, sich anzuschauen. Und der sechste Sinn, den es bei uns nicht als Sinn gibt, ist der Denksinn, also das Denken. Das heißt auch hier die Hingabe an angenehme und das Festhalten an angenehmen, ich sage jetzt mal, kognitiven Konstrukten, also Theorien, Vorstellungen, Wahrheiten, was auch immer da auftaucht im Geist. Aber er sagt nicht, dass prinzipiell der Genuss dieser Sinne schlecht ist, dass man sich sozusagen irgendwie irgendwo einmauern sollte, sondern er sagt, die Hingabe an die Sinnesfreuden. Das heißt, wenn ich etwas Angenehmes wahrnehme, dann kann ich es genießen, dass es angenehm ist. Oder ich nehme wahr, dass es sich angenehm anfühlt. Wenn ich etwas Angenehmes höre, nehme ich wahr, dass es angenehm ist. Er spricht von der Hingabe und das ist das Festhalten. Das ist das Haben wollen oder die Idee, ich brauche noch etwas, um glücklich zu sein. Also dieser innere Antrieb und das meinte er mit Gier. Das ist der Begriff, der Pali-Begriff Tanha. Und das ist, die deutsche Übersetzung ist Gier oder gierig sein oder haben wollen. Und das unterliegende Konzept ist, das innere Gefühl von irgendetwas fehlt noch. Ich brauche noch irgendetwas aus der sinnlichen oder aus der kognitiven Welt, um im Moment glücklich zu sein. Und das meint er mit, das sollten wir vermeiden. So, also das eine Extrem ist das, woraus das sogenannte weltliche Leben aufgebaut ist, die sinnlichen Freuden. Und das andere Extrem ist die Selbstquälerei. Und das war der Bezug auf asketische Methoden. Also auch hier ist nicht das Ziel, sich irgendwie über Schmerz irgendwie weiterentwickeln zu müssen oder über extremer Verzicht oder sowas, sondern er spricht immer vom mittleren Weg. Das heißt vom mittleren Weg zwischen diesen beiden Extremen. Gier nach Sinneseindrücken, asketische Methoden. So. Und dann sagt er, diese beiden Extreme meidend, hat er den Weg zum inneren Frieden gefunden. Und jetzt beschreibt er diesen Weg, beziehungsweise das, was er gefunden hat. Und jetzt kommen diese vier edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit, also was ist dieser mittlere Pfad, den der Tathagata entdeckte, der zur Einsicht, zum Frieden, zur Weisheit, zum vollkommenen Erwachen zu Nirvana führt. Und vielleicht auch hier noch der Begriff Nirvana, hatten wir glaube ich auch schon öfter, aber also heißt in der wörtlichen Übersetzung auslöschen und bezieht sich im allgemeinen Sprachgebrauch auf Auslöschen oder Verlöschen einer Flamme. Und in unserem Kontext meint es das Auslöschen der drei Geistesgifte, das ist die Gier, das ist die Aversion und das ist, also es gibt da verschiedene Übersetzungen, also Dummheit, Nichtwissen, Irrsinn, keine Ahnung, wie immer man es, also Verblendung, manche haben Verblendung. Ja, gibt es verschiedene Begriffe, aber das sind so diese drei Geistesgifte und Nirvana bezieht sich immer auf diese drei Geistesgifte. Also das Verlöschen, das Aufhören dieser drei Geistesgifte. Es ist der edle achtfache Pfad, nämlich rechte Sichtweise, rechte Einstellung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechtes Bemühen, rechtes Gewahrsein oder Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und dann kommt die erste edle Wahrheit. Ja, machen wir die erste edle Wahrheit. Also die erste edle Wahrheit, dies nun, ihr Bhikkhu, ist die erste edle Wahrheit von Dukkha. Und Dukkha ist der, so wie bei einem Arzt, beginnt der Buddha bei der Diagnose. Das heißt, bei der Feststellung, so wie geht es uns im Moment. Und da bringt er diesen Begriff Dukkha ins Spiel und der meint Unzufriedenheit. Alte Übersetzen sprechen von Leiden, aber es meint so unsere tägliche Unzufriedenheit, unser tägliches Getriebensein, unser täglich, also schon Kabat-Zinn übersetzt diesen Begriff mit Stress. Und deswegen nennt er sein Training Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und wenn man seine Bücher genau liest, führt er diesen Stressbegriff auf den Pali-Begriff Dukkha zurück. Das ist nämlich ganz interessant. Das heißt, wir könnten Buddhismus sozusagen definieren als Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Ja, also das ist, finde ich, interessant. Also das heißt, jede Form von Unzufriedenheit und Unzufriedenheit, der deutsche Begriff, ist ja auch nochmal spannend. Das heißt, nicht in Frieden mit sich selbst und der Welt zu sein. Das ist Unzufriedenheit, ist eine Verneinung von Frieden. Und das Ziel des Buddhismus, so wie wir es in der Absatz davor gehört haben, ist, inneren Frieden zu entwickeln. Also das Gegenteil von Unzufriedenheit. Das finde ich auch spannend. So, und jetzt macht er eine Aufzählung, was erfahren wir im Alltag als leidhaft. So, und dann kommt die Aufzählung, Geburt ist Dukkha, ja, also ist schmerzhaft offensichtlich, nicht wirklich angenehm. Altern ist Dukkha, also Altern verstanden als Geschichte des Verlustes. Das heißt, man macht immer mehr Erfahrungen, dass das nicht mehr so funktioniert wie früher. Das geht nicht mehr, das Gedächtnis lässt nach, sehen tue ich auch nicht mehr so viel, hören tue ich nur noch die Hälfte. Also viele Dinge, die Teil des Alterns sind und das trifft wahrscheinlich auf Menschen vor 2.500 Jahren genauso zu wie bei uns. Hat sich eigentlich nicht viel verändert. Dann, Krankheit ist Leid, ist Dukkha. Das weiß jeder, wenn man also fertig im Bett liegt, sich vielleicht kaum bewegen kann, weil man eine Grippe eingefangen hat. Das ist nicht wirklich angenehm. Dann, Sterben ist Dukkha. Also der ganze Prozess des Sterbens ist für viele Menschen sehr schmerzhaft. Aber nicht nur für die sterbende Person, sondern auch für das Umfeld. Also dieses ganze Thema des Loslassens. Dann mit Ungeliebten verbunden und von lieben Menschen getrennt zu sein. Oder lieben Wesen getrennt zu sein, ist Dukkha, ist schmerzhaft. Gewünschtes nicht zu erlangen, ist Dukkha. Also wenn ich die Dinge, die ich mir vorstelle, kriegen zu wollen, wenn ich die nicht kriege und ich hänge an dieser Vorstellung, ich brauche das unbedingt, erzeugt das Leid. Und dann kommt eine Zusammenfassung, kurz, die fünf Daseinsgruppen des Festhaltenwollens sind Dukkha. Und da sind wir wieder bei so einem Konzept innerhalb des Buddha, also die Skandhas sind das. Und das sind unsere Welterfahrung, teilt der Buddha psychologisch in fünf Bereiche ein. Und jeder Bereich kann ein Bereich des Anhaftens sein. Das ist der Bereich der Formen, der Bereich der Wahrnehmungen, also das, so wie ich Dinge kognitiv einordne. Dann der Bereich unserer spontanen Bewertungen, also Vedana, also jetzt etwas fühlt sich angenehm an oder unangenehm. Dann der Bereich von allen möglichen Bewusstseinsinhalten, Vijnana, Bewusstsein. Und der letzte Bereich ist der Bereich von Shankara. Und Shankara sind alle stärkeren Gefühle, also Emotionen. Und da fallen sowohl unangenehme Emotionen rein, Gier, Hass, Aversion, Neid, Pride, Hochmut, Stolz, diese Dinge, aber auch positive. Wir können also auch anhaften an positiven Gefühlen, also Liebe, Mitgefühl, Freude. Das heißt, auch selbst solche positiven Erfahrungen können zum Problem werden. Und wir kennen das vielleicht bei der Meditation. Wenn wir regelmäßig meditieren und dann gibt es einen Tag, wo die Meditation total gut geklappt hat. Wir konnten super Konzentration, alles sehr klar. Wir haben uns geruht, überhaupt keine Unruhe, kein Problem mit dem Sitzposition, nichts hat wehgetan, nichts hat gezogen, einfach super sitzen. Ja. Und dann kommt so ein Gedanke auf, der sagt, bah, genau das ist es, so muss ich es machen. Bah, jetzt bin ich einen Schritt weiter. Und am nächsten Tag sitzen wir wieder, ja, hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert und wir merken, da zieht es. Wir merken, die Gedanken sind irgendwo ganz anders. Wir merken, irgendwie kribbelt es und da ist eine Verspannung. Und eigentlich wissen wir ja, wie es geht, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Und dann, wenn wir das dann genauer untersuchen, merken wir, wir haben diese Vorstellung, sprich die Erinnerung an gestern und versuchen das wieder zu erreichen. Und dadurch, dass wir es versuchen zu erreichen, verkrampfen wir uns und es passiert eigentlich überhaupt nicht. Und das meint, dass positive Erfahrungen oft ein größeres Hindernis in der Meditation sind als negative Erfahrungen. Weil negative Erfahrungen wollen wir sofort loslassen, da haben wir kein Problem. Also es gibt niemanden, der das festhalten will. Ja? Sondern, ach, Gott sei Dank ist das jetzt weg. Ja, und so. Aber bei positiven Erfahrungen kann das zum Hindernis werden, was wir sozusagen selbst uns blockieren. Ja, also das waren Shankaras und das sind diese fünf Bereiche unserer Erfahrung. Ist jetzt ein anderes Konzept, aber all diese Bereiche können zu innerem Festhalten, zu innerem Anhaften führen. Und dieses innere Anhaften kann Leid, also verursacht Leid. So ist das gemeint. So, das ist die erste edle Wahrheit. Und das Gute dabei, finde ich, das ist mir erst so, als ich mit der Christine Longacre auf Schreibretreat ein halbes Jahr war. Da waren wir in Düsseldorf, haben uns da eine Wohnung gemietet und haben sozusagen an ihrem Buch gearbeitet. Ein Thema, was für sie ganz spannend war und was für mich neu war, die Sichtweise war, oft hatte sie dieses Konzept, ich muss mein Leben verbessern. Und das setzt voraus, dass es immer besser wird. Dass ich irgendwann schaffe, frei von Leid zu werden und dass ich das perfekte Leben kreiere. Und das Problem bei der Idee, etwas, ein perfektes Leben kreieren zu wollen, ist, dass es nie eintreten wird. Dass es einfach nur ein Konzept ist. Und das Interessante bei der ersten edlen Wahrheit ist, ich würde jetzt mal auf Neudeutsch sagen, shit happens. Ja, und das ist Leben. Also Leben besteht zu einem Großteil aus unangenehmen Erfahrungen. So funktioniert das einfach. Und jeder Versuch, das perfekte Leben zu kreieren, ist eine Illusion. Das brauchen wir erst gar nicht versuchen. Das, was wir machen können, ist, mit den unangenehmen Erfahrungen kreativ umzugehen. Okay, aber trotzdem passieren immer, kommen wir in Kontakt mit schwierigen Menschen und das ist einfach unangenehm. Und man muss den eigenen Anspruch loslassen, dass man alles auch perfekt machen möchte. Weil es gibt Tage, wo Dinge gut laufen und es gibt Tage, wo es einfach nicht gut funktioniert. Und das ist so. Da machen wir nichts falsch dabei. Und das fand ich also einen spannenden Aspekt. Weil es ist ganz anders als so, wie wir das vielleicht im Christentum haben. Diese Idee, es geht immer bergauf, wird immer besser und es gibt dann am Ende gibt es so einen perfekten Zustand des Paradies. Optimierungsgedanke. Dieser Optimierungsgedanke.
Das heißt, du hättest überall.
Genau. Das ist genau. Also diese Selbstoptimierung. Das wäre das aktuellste Stichwort für das. Also diese Fantasie, dass ich permanent an mir arbeiten muss und alles perfekt machen muss. Und da muss ich noch was wegnehmen und das Ohr muss ich noch ein bisschen anlegen und boah, ein bisschen mehr Haare da oben noch und was auch immer. Ja? Also, und diese Fiktion mit dieser idealisierten Vorstellung, sich angleichen zu müssen, erzeugt viel Druck. Und hier wird gesagt, vergiss es. Shit happens. Das finde ich einen netten Ausdruck. Es gibt auch so einen Comic, glaube ich, dazu. Ja. Das ist so, irgend so ein Aufkleber oder sowas. Weil mit so einer Ente oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das meint die erste edle Wahrheit, dass es Teil des Lebens ist, dass unangenehme Zustände auftauchen. Punkt. So, und die zweite edle Wahrheit beschäftigt sich jetzt mit der Entstehung dieses Leids. Und da sind wir genau bei dem Thema, wo ich hinaus möchte. Es ist die Gier, die zu Wiedergeburt und erneutem Werden führt, begleitet von Lust und Genuss, sich an diesem und jenem ergötzend. In anderen Worten, es sind sinnliche Gier, Gier nach Dasein und die Gier nach Selbstvernichtung. Also das eine ist dieses innere Gefühl, irgendetwas fehlt mir noch und ich brauche noch etwas, damit es mir gut geht. Und deswegen mache ich das oder will ich das haben oder brauche ich das noch oder kaufe ich das noch. Das ist sozusagen diese innere Unzufriedenheit, die sich da manifestiert. Das ist die Gier nach sinnlichen, also die sinnliche Gier, kennen wir. Die zweite Gier nach Dasein habe ich jetzt so interpretiert, dass wir so die Idee haben, etwas Besonderes sein zu müssen. Eine außergewöhnliche Person sein zu müssen. Das darstellen zu müssen, was wir vielleicht gar nicht sind. Und dann kommt so diese ganze Anerkennungsgeschichte hinzu. Also die Anerkennung, also dass ich Dinge tue, um Anerkennung zu bekommen. Und das kann genauso einen Zustand von Getriebensein auslösen. Dass ich sozusagen immer versuche, es dir allen anderen recht zu machen, und dann bin ich gefangen in diesem Gewohnheitsmuster. Es allen recht zu machen, damit ich Anerkennung bekomme oder dass ich besonders freundlich zu den Leuten bin oder den Leuten besonders viel schenke, um Anerkennung zu bekommen. Und das ist auch eine Art von Gier. Und die zweite Gier nach Selbstvernichtung wäre, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie ich das interpretiert habe, aber ich glaube, es habe es in die Richtung interpretiert, dass manche Menschen sind so überzeugt, dass sie nichts wert sind, dass das so ihr Lebenskonzept ist und dass sie das immer auch von außen bestätigt werden, also bestätigt haben müssen, dass sie nichts wert sind, dass sie sozusagen die Person sind, die am wenigsten wert ist. Und auch das ist natürlich ein Selbstbestätigungskonzept. Das heißt, da definiere ich mich als wertlos, dann habe ich wenigstens irgendeine Definition von mir. Ja, also es ist zwar eine Definition, die noch mehr Leid verursacht, aber ich bin genauso gefangen in diesem Konzept. Und diese drei Formen sind aus buddhistischer Sicht die Ursache für einen Großteil unserer Leidvorstellung. Das heißt, das ist der Begriff der Gier. Und er unterscheidet nicht zwischen Verlangen und Gier, sondern ab dem Zeitpunkt, wo man dieses Gefühl des inneren Getriebenseins hat, ist das eine Form von Gier. Und da gibt es sozusagen eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Schattierungen. Und das ist etwas, was man selbst im Alltag untersuchen kann und erforschen kann, ja. Also immer, wenn ich mich so getrieben fühle, müsste man mal hineinschauen in sich, ist das so eine Art von Getriebensein? Und das Kontrastprogramm ist das, wenn ich einfach im Moment da bin, mit dem Erleben, was im Moment passiert. Und wenn ich zufrieden, sprich in Frieden mit mir bin, ist gleich Zufriedenheit. Dann ist das sozusagen ohne Gier, ein Zustand ohne Gier. Und das ist so ein bisschen das Training im Alltag, zu erforschen, was kann ich tun, um aus diesen Getriebenseinszuständen herauszukommen, also mehr in mir zu ruhen, mehr die Dinge anzunehmen, die gerade da sind und heilsame Dinge zu tun. Und zwar für mich als auch für andere. Insofern ist nicht prinzipiell etwas gegen schöne Musik zu sagen. Also ich kann mich sehr wohl vollkommen gelassen meinen CD-Player anmachen und mir diese Musik anhören und genießen. Kein Problem. Es wird erst dann zum Problem, wenn ich innerlich das Gefühl habe, boah, jetzt muss ich aber das und das machen, jetzt muss ich mir diese Musik anhören. Oder wenn ich so ein Konzept von, ich muss mir jeden Tag Musik anhören. Also wenn das so ein einengendes Gewohnheitsmuster wird. Und das sind Nuancen.
Ich brauche das jetzt.
Genau, es ist dieses Innere.
Ich brauche jetzt den Schokoriegel. Ich brauche jetzt die Musik.
Genau.
Das fehlt mir gerade noch.
Ja,
das ich bin noch nicht so schlecht benannt, aber das muss ich noch haben.
Ja, genau. Und das ist dieses.
Ich möchte es nicht lassen.
Ja.
Das muss ja jetzt.
Insofern glaube ich, ist jede unserer Handlungen gelassen möglich oder sie kann mit Gier vermischt sein, also mit diesem Gefühl, das muss ich jetzt noch machen. Oder mit Festhalten, weil ich glaube, ich brauche das noch. Das Training besteht darin, mit den Erfahrungen und den Dingen locker umzugehen, gelassen umzugehen. Das heißt, wenn etwas Angenehmes auftaucht, es wahrnehmen, schön, es ist angenehm, sehen, dass es sich auch wieder verändert. Und wenn etwas Unangenehmes auftaucht, auch sehen, unangenehm, okay, fühlt sich unangenehm an. Ich bleibe trotzdem in meinem Schwerpunkt und lasse mich davon nicht von der Eigendynamik des unangenehmen Phänomens einfangen, sondern ich nehme es wahr, es ist okay, es ist unangenehm, gehört zum Leben. So what? Die dritte edle Wahrheit ist dann die Beschreibung von Nirvana, Frieden, also das ist das Ziel. Und die vierte edle Wahrheit ist dann der achtfache Pfad. Das machen wir dann vielleicht das nächste Mal. Also das sind die acht Pfadglieder, sprich die Aspekte, die uns helfen im Alltag, diese inneren Frieden zu manifestieren. Danke.